NDR 90,3 Podcast. Eine Woche Kultur für Hamburg.
Die wichtigsten Themen der vergangenen Woche aus dem Abendjournal. Mit Peter Helling. Hallo. Und darum geht es heute. Frau ohne Schatten, aber mit Jubel an der Staatsoper. Trauer um Frank Dostal, den Mann zwischen den Rattles, der GEMA und den Schlümpfen. Bundeswehruniversität zeigt Ausstellungen über Macheten. Und Abschied vom bedeutenden Regisseur Michael Bogdanow. Das war eine Sternstunde für die Hamburgische Staatsoper, die Premiere des Riesenwerks »Frau ohne Schatten« von Richard Strauss. Das Stück ist mit seinen vielen anspruchsvollen Gesangsrollen und der schrägen Geschichte eine echte Herausforderung für jedes Opernhaus. Wie die Staatsoper und der Regisseur Andreas Kriegenburg das trotzdem hinbekommen haben, berichtet Daniel Kaiser.
Dieser Abend war reines Opernglück.
Es war einer der größten Opernabende der letzten 20 Jahre. Im Ernst. Ich habe meine letzten großen Strauss-Abende in dieser Qualität mit Karl Böhm und Horst Stein erlebt. Das ist aber schon 35 Jahre her.
Im Zentrum dieses Sängerfestes strahlen Andrzej Dobber, der lyrisch in wunderschönen Bögen singt, und Lise Lindström als die Färberin, als seine Frau, mit virtuosen Ausbrüchen.
Die Frau ist just unglaublich.
Und das sind so schwierige Partien und das ist wirklich toll.
Die Stimmen waren prächtig. Im Finale, dass die das Orchester noch überstöhnt haben, bewundernswert. Grandios.
Die märchenhafte Kaiserin aus der Geistwelt kann keine Kinder bekommen. Das heißt, sie ist eine Frau ohne Schatten. Ein Fluch besagt, wenn sie weiter kein Kind bekommt, wird ihr Mann, der Kaiser, zu Stein. Sie sucht eine Färberin, eine einfache Arbeiterin, um mit ihr einen Deal zu machen.
Ein Märchen, ne? Text ist gruselig, Musik ist toll.
Andreas Kriegenburg inszeniert diese Märchenoper als Psychodrama. Er stellt nicht die märchenhafte Kaiserin, sondern die arme Färberin aus der realen Welt in den Mittelpunkt. Sie fällt gleich am Anfang, erschöpft und enttäuscht vom Leben, auf eine alte Matratze am Bühnenrand und erträumt sich dann das Märchen mit der Kaiserin. Die überirdischen Gestalten in weißen Gewändern und mit weißem Haar kommen eine Wendeltreppe herunter in ihre düstere Gegenwart. Die verschiedenen Welten werden wie in einem gigantischen Fahrstuhl hoch und runter gefahren.
Das ist ja wunderbar gemacht, auch mit der Wendeltreppe, die sie sozusagen von Tiefen bis in die oberen Ebenen des Lebens oder des Daseins befördert.
Ja, toll gelöst mit diesem ganzen Aufzug und so weiter. Simpel, aber toll gelöst.
Märchenwelt trifft harten Alltag. Zur süffigen Musik von Richard Strauss entstehen in der Märchenwelt fantastische Traumbilder. Weiße Fabelwesen schreiten und tanzen wie Bräute oder Priesterinnen.
Wir haben eine Gänsehaut bekommen, vor allen Dingen beim zweiten Akt.
Kenz Nagano und sein philharmonisches Staatsorchester lassen ihren Strauss richtig funkeln. Der Orchestergraben ist bis an den Rand gefüllt. Manche Traumszenen schillern wie ein Star Trek-Soundtrack.
Kenz Nagano, fantastisch. Das Orchester lebt auf unter ihm. Das ist wunderbar. Ein sehr schönes Erlebnis.
Diese Frau ohne Schatten ist ein richtig großer Wurf. Die Hamburgische Staatsoper zeigt sich von ihrer allerbesten Seite. Leider waren sogar am Premierenabend längst nicht alle Plätze besetzt. Manch hintere Reihe blieb halb leer.
Ostern haben viele Leute was mit Eiern vor. Aber ich denke mal, das war ein ganz großer Abend für Hamburg.
Riesenjubel für die Frau ohne Schatten an der Hamburgischen Staatsoper. Die Hamburger Musikszene trauert um einen ihrer ganz Großen. Frank Dostal ist tot. Er starb jetzt im Alter von 71 Jahren. Ganz eng verbunden ist er mit dem Namen der bekanntesten Hamburger Beatband, den Rattles, zu denen er in den 60er Jahren gehörte. Was aber viele nicht wissen, Frank Dostal steckte auch hinter vielen bekannten Schlagern und war ein Streiter für Künstlerrechte. Andreas Gärtner mit einem Nachruf.
Eigentlich hat die Künstlerkarriere des Frank Dostal im Starclub angefangen. Noch keine 20 war er da, Anfang der 60er. Für den gebürtigen Flensburger, als Hamburger jung aufgewachsen, gab es nur eins.
Also meine Zuneigung zum Starclub führte dazu, dass ich fast jeden möglichen Tag dort war und dann selber anfing, Musik zu machen.
Und zwar mit der Band Faces, die 1966 einen Hamburger Nachwuchswettbewerb gewann. Nächste Station, die Rattles. Doch zusammen mit dem Rattles-Gründer Achim Reichel ging Dostal musikalisch einen Schritt weiter. Die Gruppe Wonderland entstand, mit dabei auch Les Humphreys. Der Titel Moskau fand international Beachtung. Moskau, that's all I know, Moskau. Noch erfolgreicher wurde Dostal aber mit Musik, über die die Rockfans der 70er eher die Nase rümpften.
Sag mal, von wo kommt ihr denn her?
Und auch ein Text für Helga Feddersen und Didi Hallervorden wurde zum Hit. Zu Frank Dostals größten internationalen Erfolgen zählte aber das Frauenduo Baccarat. Rolf Soja schrieb die Musik, Dostal die Texte. Zu Welthits wie Yes Sir, I Can Boogie oder Sorry, I'm a Lady.
Die musikalische Richtung muss mich interessieren. Und am schönsten ist es, wenn ich den Interpreten mag. Zumindest mag, wofür er steht.
Mit Frank Dostal verliert die deutsche Musikszene aber auch einen, der sich für die Rechte der Musiker eingesetzt hat. Denn jahrelang gehörte er dem Aufsichtsrat der Rechteverwertungsgesellschaft GEMA an. Und was das für die Musiker bedeutete, beschrieb Dostal so.
Wir können uns in Ruhe mit der Kunst beschäftigen, während die über 1000 GEMA-Mitarbeiter im Lande und in der ganzen Welt rumflitzen und sagen, hallo, du benutzt gerade geistiges Eigentum und dafür musst du bezahlen.
Mit hanseatischem Humor, aber auch mit der gebotenen Schärfe habe sich Frank Dostal für die Künstler eingesetzt, würdigt ihn die GEMA. Hamburg aber hat mit Frank Dostal einen seiner wichtigsten Musikmacher verloren.
Die Helmut-Schmidt-Universität zeigt jetzt eine interessante Ausstellung über Macheten. Jede Klinge hat eine eigene Geschichte. Thomas Jähn berichtet.
Der 20-jährige Henshaw kniet inmitten eines Haufens von gelblich-rot leuchtenden Früchten der Ölpalme, die er gerade geerntet hat. Oberkörperfrei, eine dunkle Hose, Schweißtropfen auf der Stirn. In der Hand hält er sein Werkzeug, eine Machete, so lang wie sein Unterarm. Die Klinge ganz rostig, vom täglichen Einsatz auf der Ölpalmplantage in Nigeria.
Die Ausstellung führt uns in vorindustrielle Gesellschaften, in die Lebenswelt von Menschen, die noch ihren Alltag mit Messern bestreiten können. Nicht so, wie es bei uns heute der Fall ist. Wir bestellen das Brot beim Bäcker schon geschnitten. Der Aufschnitt kommt aus der Verpackung. Und hier sehen wir Personen, die tatsächlich im Tagesgeschäft, in ihrem Alltagsleben ohne Messer nicht auskommen.
Bibliotheksdirektor Jan-Jasper Fast geht entlang der großformatigen Bilder von Fotografin Vanessa Alsborn. Seit mehr als 10 Jahren sammelt sie auf ihren Reisen Macheten aus aller Welt und die Geschichten ihrer Vorbesitzer.
Uns hat besonders fasziniert das Bild der kleinen Basia, 7 Jahre alt, aus Afghanistan stammt. Heute überlegen Eltern noch, ob sie ihren Kindern überhaupt Messer schenken sollen. Es wären Sicherheitsmesser mit stumpfen Klingen. Und hier sehen wir ein Mädchen, das trägt eine Waffe in der Hand bzw. ein Werkzeug, das die Länge von ungefähr 20 cm hat und mit dem sie völlig selbstverständlich umgeht.
Teilweise zeugen die Macheten von traditioneller Handwerkskunst, sind aufwendig geschmiedet und verziert. Teils sind sie aus einfachsten Materialien grob zusammengebaut. Die Klingen sind ganz verschieden, leicht gekrümmt oder sichelförmig, lang und dünn oder breit und massiv. Die Machete, ein durchaus skurriles Sammlerobjekt mit martialischem Charakter.
Ja, die Machete ist ein Werkzeug mit Waffenaspekt. In unser Gedächtnis haben sich ja die Bilder aus Ruanda eingebrannt, wo die Menschen, die Täter dort, das Werkzeug gegriffen haben, was ihnen am naheliegendsten war. Bei den Bauernkriegen hatten wir ein ähnliches Phänomen. Vor 500 Jahren haben unsere Bauern dann zur Schweizer Gärtel gegriffen. Aber im Grunde ist die Machete unglücklicherweise ein Werkzeug mit Waffenaspekt.
Doch für viele Menschen auf der Welt ist die Machete vor allem eines, ein Universalwerkzeug für alle möglichen Arbeiten. Sie dient als Küchenmesser und Dosenöffner, als Schere, Beil, als Spaten oder sogar als Nagelknipser, wie für einen Elefantenpfleger aus Sri Lanka, der damit die Zehennägel der Tiere behandelt.
Bei uns in Deutschland findet die Machete noch in der Forstwirtschaft Anwendung. Wir nennen sie dann Hippe oder Schweizer Gärtel. Dort werden dann die Äste gebogen und durchschlagen. Zum Entasten findet die Machete tatsächlich bei uns in Europa auch noch ihren Gebrauch.
Das eindrucksvolle Machete Project zeigt Menschen, die ihren Alltag mit der Klinge bestreiten. Bäuerinnen aus Nigeria, Fischer aus Nicaragua, Hindu-Priester aus Nepal. Jede Gesellschaft und Kultur interpretiert ihre Form dabei anders, passt sie den jeweiligen Bedürfnissen an. Und jede Machete erzählt eine ganz eigene, packende, in Metall gekratzte Geschichte.
Die Ausstellung läuft noch bis 30. Juni in der Bibliothek der Helmut-Schmidt-Universität. Der Eintritt ist frei. Der bekannte Theatermacher Michael Bogdanow ist tot. Er war einige Jahre Intendant des Hamburger Schauspielhauses, hat aber auch sonst immer wieder in Hamburg als Regisseur Stücke auf die Bühne gebracht. Darunter Hits wie The King's Speech im St. Pauli-Theater oder Reineke Fuchs im Altonaer Theater. Bogdanow ist am Ostersonntag während eines Urlaubs in Griechenland an Herzversagen gestorben. Er wurde 78 Jahre alt.
Ich inszeniere nicht für die Kritiker, ich inszeniere für mich selbst und für meine Schauspieler und für das Publikum.
Ein Leben für Shakespeare. Von der ersten Regieassistenz bei der Royal Shakespeare Company bis zur plattdeutschen Version des Sommernachtstraums im Unsorgtheater.
Shakespeare war ein sehr politischer Autor. Deshalb muss ich jedes Mal den sozialen Mittelpunkt des Stückes finden und von dort aus die Ideen entwickeln.
Schon während des Studiums in Dublin Anfang der 60er Jahre engagierte sich der Waliser Bogdanow am Unitheater.
Zufällig habe ich ein Akte inszeniert und es war ein Erfolg und ich habe gedacht, ist einfach.
Mit Shakespeares Julius Caesar kam er 1986 zum ersten Mal ans Schauspielhaus nach Hamburg und wurde 3 Jahre später Nachfolger des Intendanten Peter Zadek. Bogdanow habe die Hamburger Theaterlandschaft mit seiner Arbeit jahrzehntelang geprägt, sagt Christian Seeler, Intendant des Unsorgtheaters.
Er hat damals so eine Selbstverständlichkeit ins Schauspielhaus gebracht mit seinen prallen, saftigen Inszenierungen, die, finde ich, Meilensteine waren in Hamburgs Theaterleben.
Der Publikumszuspruch war enorm, aber manche Kritiker und Politiker konnten mit Bogdanows populären Programmen am altehrwürdigen Schauspielhaus nichts anfangen. Vor allem vom damaligen Kultursenator Ingo von Münch fühlte sich der Theatermann verraten.
Wenn ich meinen Boss nicht trauen kann, dann warum arbeite ich? Ich war so schlecht von ihm behandelt und die Presse waren so hysterisch und hatten so viele böse, persönliche Sachen über mich geschrieben, dass ich dachte, warum bin ich hier? Es ist nicht mein Land, es ist nicht meine Kultur. Ich bin freiwillig und mit gutem Willen hier gekommen, um mein Bestes zu tun. Wenn meine Beste nicht gut genug ist, dann muss ich weggehen.
Bogdanow trat nach 2 Jahren zurück, blieb aber Hamburg und den Privattheatern der Stadt eng verbunden. Immer wieder inszenierte er vor allem in den Kammerspielen. Für seine Regie von Warten auf Godot erhielt er 2007 den Rolf-Mares-Preis und bewies so, dass selbst Samuel Beckett Volkstheater im besten shakespearschen Sinne sein kann.
Theater muss einen Weg zeigen, wobei wir können unser Leben, unsere Welt verbessern. Und wenn etwas übel ist, und man muss es durch Theater also zeigen und eine Lösung versuchen, für unsere Probleme zu finden.
Lars Henning erinnerte an Michael Bogdanow. Der bekannte Theatermann starb im Alter von 78 Jahren. Und das war unsere Hamburger Kulturwoche Kompakt. Heute mit Peter Helling. Tschüss.
Noch mehr Kultur gibt es täglich bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.